Das ist wunderbar, dass der Herr seine Hand über ihre Wege gehalten hat. Und dass sie herkommen konnten. Wir denken auch an die, die heute zu Hause den Gottesdienst feiern, weil sie nicht kommen können. Und ich möchte sie grüßen mit dem Wort Jesu. Wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist der Sinn des Erscheinungsfestes, dass die Erscheinung, das Kommen Jesu in unsere Finsternis der Welt hineinleuchtet bis in die entlegensten Gebiete, bis in die letzte der 25.000 Inseln des Pazifik, dass überall die Herrlichkeit Jesu erkannt wird. Wir wollen miteinander singen, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, 53, die Verse 1 bis 4. Lieber Herr Jesus Christus, wir freuen uns, wie du stärker bist als alle Macht der Finsternis. Stärker auch als Schwermut und Traurigkeit. Stärker auch als alle Versuchungen, die uns bedrohen. Wir wollen dir an diesem Morgen auch danken, wie du uns auf dem Weg bewahrt hast und behütet hast, so wie wir deine gütige und gnädige Hand in vielen Dingen des Lebens erfahren. Und wir wollen dich heute Morgen bitten, dass wir etwas erkennen von deinem weltweiten Werk, wie du bis in die fernsten Enden der Welt dein Licht leuchten lässt und wie dieses größte aller Wunder, dass das Licht über die Finsternis sieht, millionenfach heute geschieht in den Herzen von Menschen. Lass es auch bei uns geschehen, dass es bei uns ganz hell und Licht werde. Und wir wollen dir jetzt noch in der Stille sagen, was uns bewegt. Danke, dass du allen nahe bist, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Jetzt haben wir heute so eine schöne musikalische Ausgestaltung. Wir freuen uns auf zwei kurze Sätze von Händel. lese aus Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Ist ja immer ein Geheimnis. Warum können wir manchmal Menschen so schlecht das verständlich machen, wer Jesus ist? Da erklärt uns Jesus selbst, dass nur der Heilige Geist uns ein Licht aufstecken kann. Der Vater im Himmel muss diesen Riegel wegschieben, dass Menschen verstehen können. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Jetzt kommt es merkwürdig, dass Jesus dankt, dass der Vater die Sperre eingebaut hat, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Nicht, dass die Weisen und Klugen ausgeschlossen wären, sondern dass sie es nur als Unmündige fassen können, nicht wenn sie wie besoffen sind von ihrer Klugheit. Dann bleibt das Geheimnis verschlossen. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Und dann zeigt Jesus, wem es gilt. Allen, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir hören jetzt noch einen Satz von Purcell. Vielen Dank für diese Freude. Und wir singen nun miteinander, wie schön leuchtet der Morgenstern. 410, dieses Lied, das im großen Sterben einer Pestepidemie in Unna in Westfalen entstanden ist, von Philipp Nicolai, und das uns auch diesen großen Trost zeigt, wie das Evangelium hinüberleuchtet über die Schrecken dieser Welt. Heute Morgen hat einer gesagt, wenn solche Schwierigkeiten auf dem Weg zum Gottesdienst auftauchen, dann wird man schon daran erinnert, wie viele Menschen viel größere Schwierigkeiten oft zu bestehen haben und vielleicht sogar Lebensgefahr, wenn sie einen Gottesdienst aufsuchen. Und da wird uns auch das Geschenk, das uns unser Herr in dieser Freiheit gibt, ganz besonders bewusst. Wir singen 410, Verse 1, 4 und 7. Jesaja 42 steht der Abschnitt, der heute in unserer württembergischen Kirche den Gottesdiensten zugrunde liegt. 42, die Verse 1 bis 4. Und das Interessante ist, dass der Missionsbefehl nicht nur Matthäi am letzten steht im Kapitel 28, sondern dass der sich durch das ganze Alte Testament zieht. Den finden Sie beim Abraham, dass alle Geschlechter der Welt gesegnet werden. Den finden Sie in den Psalmen, wenn von den Heidenvölkern die Rede ist. Lobe den Herrn, ihr Heiden all. Den finden Sie in den Gottesknechtliedern, wie wir es hier haben. Da ist das eine Lied dann, es ist mir zu wenig, dass du mir Israel aufrichtest, sondern du sollst das Heil bis an das Ende der Welt tragen. Das ist die Aufgabe des Gottesknechtes. Und hier heißt es nun, siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte, und die Inseln warten auf seine Weisung. Vor 25 Jahren wurde ich hier in der Ludwig-Hofager Gemeinde im Januar 1971 als Pfarrer eingeführt. Das ist ja eine sonderbare Sache. Wenn ich mal bei Ihnen zu Besuch war, wissen Sie, dass es nicht meine Gewohnheit ist, wenn ich mal Platz genommen habe, gleich 25 Jahre sitzen zu bleiben. Aber es ist in dieser Zeit merkwürdig schön gewesen, und es war auch immer wieder eine Frage, wo der Herr führt. Und wenn ich heute zurückdenke, vor 25 Jahren, da war unser Land aufgewühlt durch die Studentenrevolte 1968. Und damals war es ganz großes Thema, der autonome Mensch. Auto heißt selber und Nomos heißt Gesetz, der sich selber das Gesetz geben kann. Das war die aufregende Sache. Merkwürdig, die Kulturrevolution, die hat ja durchgeschlagen auf breiter Front in allen Bereichen. Wir wollen selber bestimmen, was gut und richtig ist. Niemand darf uns mehr Vorschriften machen. Seitdem gültig. Damals war ein ganz bekannter Mann, vielleicht kennen ihn noch einige, den Namen Rudi Dutschke. Der war damals in aller Munde. Und Rudi Dutschke hat ein Interview gemacht, das mir vielleicht das Typischste von allem war. Und ich weiß nicht, wie oft ich in Ansprachen und Predigten darauf Bezug genommen habe. Lassen Sie mich es heute noch mal tun. Dass Rudi Dutschke damals sagte, und das war so das Denken der Zeit, vielleicht ist es noch von vielen so, der Mensch ist so, wie er geboren ist, gut. Nicht eine Eigenschaft muss an ihm herausoperiert werden. Darauf sagt der Interviewer, Günter Gauss, ja, aber Sie kommen doch aus der jungen Gemeinde der DDR. Die christliche Botschaft weiß ja noch etwas von den Fehlern der Menschen. Da sagt er, nein, ich habe das bei den Christen gelernt, dass man einen grenzenlosen Optimismus haben darf. Und dann kommen die Worte, wir können eine Welt schaffen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Wir, die junge Generation, wir müssen nur wollen. Ich habe damals meine Einführungspredigt unter den damaligen Sonntagstext Matthäus 4 gestellt und habe gesagt, wir reden von Jesus. Und wo in der Welt von Jesus geredet wird, geschieht ein gewaltiger Aufbruch, geschieht Leben. Und ich habe dann das Wort von jungen Christen zitiert, die gesagt haben, die, die den Weltkreis erregen, sind auch hergekommen. Es ist eine erregende Sache mit der Christenbotschaft. Die steht tatsächlich ganz entgegengesetzt zu dem Denken der Menschen. Und ich will es heute nochmal wiederholen nach 25 Jahren, obwohl ich es immer und immer wieder gesagt habe und immer wieder nur das eine sagen will. Es gibt auf der ganzen Welt keinen Menschen, es hat noch keinen gegeben und wird keinen geben, der die vielen Nöte der Menschen lösen kann. Die zwischenmenschlichen Nöte, die Nöte des Hungers und der Armut, die Nöte des Widereinanders der Völker. Es ist ein Heiland und ein Retter da. Und das gilt ganz besonders auch für das, was Sie bewegt. Und Sie haben wahrscheinlich nur einen ganz kleinen Bruchteil von dem ausgeschöpft und erkannt, was Jesus in Ihrem Leben bedeuten will und schenken will und schaffen will. Und so möchte ich jetzt zuerst darüber reden, man kann nicht groß genug von Jesus reden. Man kann nicht groß genug von Jesus reden. Ich weiß ja, dass viele Menschen von Jesus nicht sehr viel halten. Weiß auch, wie viele vielleicht gleich die Mundwinkel runterfallen lassen. Was einem am meisten wehtut, ist ja immer, dass unter den christlichen Gemeinden, Sie kennen das ja oft, sich viele genieren, den Namen Jesus in den Mund zu nehmen. Da wird Jesus geehrt als ein vorbildlicher Mensch. Der hat uns Maßstäbe gegeben, denen wir nacheifern können. Aber ein großer Teil auch der Theologen hat ihn einfach seiner göttlichen Würde entkleidet, zum normalen Menschen degradiert. Und das ist immer außergewöhnlich gewesen, durch die Jahrhunderte hindurch, wenn Menschen Jesus anders gepriesen und gelobt haben. Es gibt ja nur einen Grund, warum wir anders reden, nämlich die Bibel sagt es anders. Und da spielt es gar keine Rolle, ob vor 25 Jahren oder nach 25 Jahren, wir bleiben bei der altmodischen Weise, dass wir einfach sagen, nach dem Wort des Herrn, so wie es die Bibel sagt, das Wort des Herrn. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber die Worte Gottes werden nicht vergehen. Kein Jota wird aufgelöst werden. Wir werden mal staunen, wie das Wort Gottes alles drin hat. Da will Gott, dass man zum Glauben und zur Rettung kommt. Und jetzt, wenn wir dieses Wort lesen, dieses Gotteswort, was sagt sie denn uns vom Gottesknecht? Ja, sagen wir gleich, haben Sie auch schon gehört, dass ja die jüdischen Rabbinen der Meinung sind, der Knecht Gottes, das ist das jüdische Volk. Ganz besonders wegen des leidenden Gottesknechtes. Das ist das Leiden des jüdischen Volkes. Aber wissen Sie, warum das nicht sein kann? Und da können Sie einfach drüber nachdenken und sagen, das will ich selber rauskriegen. Es muss ja durchsichtig sein für jeden. Das ist mein Knecht, an dem ich wohlgefallen habe. Gott liebt sein Volk Israel, es ist der Augapfel, aber Gott hat kein Wohlgefallen. Gott hat noch weniger Wohlgefallen am deutschen Volk, aber am jüdischen Volk hat er auch kein Wohlgefallen. Kommt nur einmal in der Bibel vor. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und die außerordentliche Stellung Jesu, die wissen wir aus der Schrift und nicht bloß aus der Stelle. Aus all den Zeugnissen, des Alten und des Neuen Testaments. Er ist der Knecht Gottes, auf dem das Wohlgefallen liegt. Das ist mein Knecht, wie heißt es, mein Auserwählter. Ich halte ihn oder ich stütze mich auf ihn, sagt Gott. Das ist der, auf den ich mich lehnen kann, der die Herrschaft Gottes begründet über die Welt. Einzigartig und unbegreiflich die Größe Jesu. Und hier wird nun beschrieben, er wird mein Recht unter die Heiden tragen. Das Erste, was erwähnt wird von diesem Gottesknecht, als das Kennzeichen. Er wird mein Recht unter die Heiden tragen. Ich war auf einer Schulung junger Christen über so zwischen den Jahren und da war interessant, wie viele junge Leute das bewegt hat. Das sind die Gebote Gottes für uns noch verpflichtend eigentlich. Ja, natürlich. Gott ändert seinen Willen nicht. Und es war ja schön, dass vor ein paar Jahren die Bergpredigt plötzlich wieder auch bei vielen Menschen in unserer Umgebung ganz hoch im Kurs stand. Da haben Menschen plötzlich gesagt, was Jesus vom Frieden sagt, ist ganz groß. Richtig. Jesus sagt viel Großes vom Frieden. Jesus gibt uns eine Ethik, die weltweit unerreicht ist. Es gibt keine Religion der Welt. Gehen Sie zu den Konfuzianern. Gehen Sie zu den Buddhisten in Japan. Sie werden neidlos eingestehen, dass Jesus die höchste Ethik lehrt. Jesus löst doch nicht das Gesetz auf, sondern lehrt uns das Recht Gottes. Er lehrt uns Menschenwürde. Es gehört zu den Prinzipien der UNO, dass es auf den christlichen Werten basiert. Aber Jesus trägt das Recht unter die Heiden. In der Bergpredigt steht ja nicht bloß vom Frieden drin, da steht doch auch drin, wie Jesus das ernst nimmt mit meinem Verhältnis zu meinem Bruder, mit dem Wahrheitssagen, mit der Reinheit meiner Gedanken. Tiefer kann man ja gar nicht mehr hineingreifen, bis in meine innerste Welt meiner Empfindungen. Weil Gott sagt, ihr sollt mir ein heiliges Volk sein. Daran erkennt man den Gottesknecht, den Gottgesandten. Wo werden sie die Macht Jesu erfahren? Jetzt zum ersten Punkt, dass wir begreifen, warum wir dann Einschnitt machen. Er will ihr Leben verändern. Ihre Ehe soll täglich neu werden. Ihr Verhältnis zu ihren Kindern, ihre Gedankenwelt soll erneuert werden. Jesus will Herr ihres Lebens sein. Die meisten, die sich Christen nennen, wissen gar nicht, was das für eine Revolution ist. Wir machen den Namen Jesus stinkend durch unser schlechtes Verhalten. Aber Jesus will in unser Leben hinein. Er kommt als der, der das Recht hineinträgt. Die Würde, die Schönheit des Ebenbildes Gottes soll an uns sichtbar werden. Ich habe in der letzten Zeit oft das eine Beispiel erzählt. Ich will es heute nochmal ausführlich tun, weil ich das für so symptomatisch halte und weil es ein Beispiel aus der Weltmission ist. Wie 1850 das Evangelium nach Feuerland kam, da war ein Marineoffizier Gardiner, der 20 Jahre vorher mit der Royal Navy darunter kam und dann das gesehen hat, wie dort die Menschen leben. 10 Monate im Eis. Und die Pescheren sind ganz schwierige Leute. Charles Darwin hat von diesen Menschen gesagt, eine scheue, äußerst tierische Rasse. Sie sind zu keiner Veredelung fähig. Gardiner ist im hohen Alter, nachdem er schon aus der Navy entlassen war, nachdem er 20 Jahre Missionar in Südafrika war, dorthin, ist gelandet und war entsetzt über den Ekel, über den Schmutz, über die Feindschaft dieser Menschen. Aber dann schrieb er von der Insel Pictou und da heulen die eiskalten Winde. Wenn wir die elenden Eingeborenen ansehen und bedenken, dass sie wie wir zum ewigen Leben bestimmt sind, so lieben wir sie von Herzen. Wir sind dann bereit, auch Opfer zu bringen, um ihnen das Evangelium in ihrer Sprache zu verkünden. Und die Opfer mussten gebracht werden, so furchtbar. Die Schiffe wurden zerdrückt, das Versorgungsschiff nach 6 Monaten kam nicht. Der erste starb an Skorbut, der zweite starb an Skorbut. Man hat nur noch die Tagebücher von Gardiner nachher gefunden. Bis zum Ende, Triumph, die Freude. Hier wird einmal das Königreich Jesu ausgebreitet werden, unter diesen tierischen Menschen. 1872, 1850 war Gardiner, der starb dann dort. Andere sind in seine Spuren getreten. 1872 konnten die ersten Pescheren getauft werden. Und jetzt lesen Sie ihn aus der großen Missionsgeschichte von Stephen Neil aus England, was dann Charles Darwin schrieb. Der Erfolg der Tierra del Fuego Mission ist ganz wunderbar und beglückt mich, der ich immer ihre äußerste Niederlage vorausgesagt habe. Es ist ein großartiger Erfolg. Ich würde stolz sein, wenn Ihr Komitee mir die Ehre antäte, mich zu einem Ehrenmitglied Ihrer Missionsgesellschaft zu machen. Und genauso hat er bei den Maoris auf Neuseeland reagiert. Weil das für Menschen völlig bestürzend ist, ist das Evangelium wirklich eine Kraft, die den Charakter von Menschen verändert. Und das Wort Charakter gibt es in vielen Sprachen überhaupt nicht. Das ist eine christliche neue Art, die in einem Menschen geschaffen wird, durch das Evangelium, wenn Jesus Besitz ergreift. Jetzt meine Frage an Sie, hat Jesus Ihren Charakter geprägt? Sind Sie ein Jesusmensch, ein Messiasmann, ein Christusmensch? Sind Sie das? Das will er. Er will das Recht unter die Heiden tragen. Er will Chef Ihres Lebens sein, über Ihre Gedanken, über Ihre Worte, über Ihre Taten. Ein zweites, was ich herausgreifen will. Der Herr hat Wohlgefallen an Jesus. Er ist der ja von Gott beauftragte und gesandte Heiland der Welt. Der Macht hat über Menschenherzen jetzt. Er liebt die leisen Töne. Steht auch da. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Jesus ist kein Gassenhauer. In unserer Welt kriegen Sie ja nur noch die Chance, in die Nachrichten zu kommen, wenn Sie im türkischen Laden eine Scheibe einschlagen oder wenn Sie eine Demo machen und auf der Autobahn einfach in der Mitte hinsitzen und so, dann kriegen Sie Schlagzeilen. Dann wird die Welt auf Sie aufmerksam. Sie müssen was ganz Tolles machen. Jesus hat darauf verzichtet. Jesus hätte auch bei der Bergpredigt sagen können, da tut der hohe Priester Kaiphas am Anfang ein Grußwort sagen. Nein, er verzichtet. Er hat auch die Mächtigen der Welt nie gesucht. Es ist ein Irrweg, wenn Christen meinen, sie brauchen gewaltige Namen oder den Schutz des Staates. Das muss man ganz klar sagen. Wenn irgendwann nicht bloß der Schutz der Feiertage fällt, sondern auch der Schutz aller Christen, hat doch dem Evangelium und der Sache Jesu nie was geschadet. Vielleicht sogar im Gegenteil. Also Jesus will das alles nicht. Er braucht nicht das Große. Er geht ganz still vor, ganz still. Und das ist ja auch das Werk der Weltmission. Da werden viele nie aufmerksam. Es hat nie eine christliche Kirche auf der Welt gegeben, die sich hundertprozentig hinter auch nur ein Werk der Weltmission gestellt hat. Es waren immer nur Einzelne. Darum sind das freie Gesellschaften, die das tragen. Es ist ein stilles, verborgenes Werk, auch von treuen Freunden getragen. Und warum braucht das Jesus nicht? Weil er in der Fülle des Geistes Gottes wirkt. Und das steht hier. Ich habe ihm, sagt Gott der Herr, meinen Geist gegeben. Was Größeres gibt es überhaupt nicht mehr. Geisterfüllte Leute. Sie sind Geistliche. Wir alle sind Geistliche, da wir Christi Geist haben. So wollen wir wirken. Im Werktag und am Sonntag. Geisterfüllt. Und der Heilige Geist ist was ganz Zartes, nie was Lautes. Er ist etwas Sanftes, der Geist Gottes ist geduldig, keusch, voller Liebe und Sanftmut. Man kann ja den Geist, wenn man das auch heute wieder wissen will, wie wirkt der Geist Gottes? Also ich gucke einfach im Neuen Testament, wie wird Jesus beschrieben? Ich lese nie von Jesus, dass er albern gekichert hat und dass das ein Werk des Heiligen Geistes gewesen wäre. Oder dass er auf dem Boden rumgewirkelt hätte und dass es vom Heiligen Geist gewesen wäre. Was war es? Er ruft dem Schächer zu, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und einer kann glauben, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er spricht hinein in eine Welt des Todes. Menschen kommen zum Glauben, Werk des Heiligen Geistes. Darum braucht Jesus gar nicht das andere. Jesus braucht nicht mal die Schau. Sein Werk geschieht verborgen, unerkannt, in aller Stille. Und gestern hatten wir das. Es trifft ins Gewissen und wühlt das Gewissen auf. Es kann oft Jahre brauchen, dann geht so ein Samenkorn auf und bohrt und bohrt und bohrt, bis einer Frieden findet. Und noch das Letzte. Er bringt sein Werk zu Ende. Er bringt sein Werk zu Ende. Da steht etwas von dem glimmenden Docht. Sie wissen, dass er so rußt, der glimmende Docht, wenn er nicht mehr richtig brennt. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen und den zerbrochenen Stab wird er nicht vollends abbrechen. Wer ist denn gemeint mit dem glimmenden Docht? Also da bin ich gemeint. Das gibt's ja. Immer und fortwährend, dass die Flamme unseres Glaubens nur rußt und nicht schön brennt. Ist eine ärgerliche Sache. In so einer langen Zeit haben Sie sicher an mir häufig auch die ungeheiligten und die sündigen Dinge kennengelernt. Das ist gut so. Es ist wie bei einer Zwiebel. Wenn Sie die erste Schicht wegmachen, dann kommt die nächste raus. Und bis ins hohe Alter schaffen wir verzweifelt dran und sagen, Herr, wär doch du mit meiner bösen Lebensart fertig. Dann kommt immer wieder eine neue Schicht raus. Vielleicht wachsen wir ein Stück in der Heiligung, aber drunter kommt wieder das alte Herz. Und das ist eine Not. Und das bedrückt uns auch, wie glaubenslos heute wir oft sind. Und, ja, das wollen wir unerschrocken sagen in der Tradition unseres Ludwig Hofacker, wir sind tief gebeugt, dass auch in unserer Zeit der großen Freiheit die Kirchen und die Christen nicht und die Gemeinden und die Theologen und alle nicht die Chance nutzen, Jesus bekannt zu machen. Das Evangelium, nichts als Evangelium zu verkünden. Warum? Flüchtet man zu brüchigen und lügnerischen Ideologien, die auch Menschen nicht sättigen können? Warum wird so viel Törichtes gepredigt? Und vielleicht war auch viel Törichtes dabei, aber das eine nie, wenn von Jesus geredet wird und wenn auf ihn gewiesen wird, dann sind wir dran. Und wenn das bloß noch so ist mit der Flamme, Jesus kommt und wird mit seinem Werk zu Ende kommen. Er wird die Flamme wieder zum Leuchten bringen, das ist ja herrlich. Er will immer wieder erneuern und Leben schaffen. Wenn Sie jetzt Ihre Bibel noch bei sich vorliegen haben, schauen Sie mal auf die weiteren Verse. Es ist immer schade, dass wir da abgrenzen an der Perikope, Vers 7, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst. Das will Jesus tun, auch durch sie hindurch. Und ihre Augen will er heute auftun. Und sie dürfen diesen Dienst tun. Ganz schlicht, weil sein Geist wirkt. Und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen. Sie dürfen das. Menschen, die gebunden sind, real frei machen. Am Neujahrstag kam ein junger Mann und hat gesagt, gibt's auch Dinge, die Jesus real einlöst, die man nachbringt? Von dem reden wir doch. Dass Süchtige frei werden, dass Menschen aus der Sünde herauskommen und das loslassen können, was sonst keiner kann. Dass eine Kette abgebrochen wird, dass Menschen total erneuert und verändert werden, wie bei den Pescheren auf Feuerland. Ich kann die Gitterstäbe nicht einmal verbiegen, meines Kerkers. Da heißt es noch Vers 7. Und die da sitzen in der Finsternis. Ich kann nicht raus. Ich habe oft gegen die Kerkerstäbe mich gesträubt. Wissen Sie, was die anderen Religionen sagen? Der Buddhist sagt, du musst mit dem Schicksal leben, du musst dich ganz hineingeben. Und der Hindu sagt, wenn du mal ein paar hundert Menschenleben durchlebt hast, bist du vielleicht ein bisschen geläutert und bist weitergekommen. Keiner kann mir das lösen, die Not, an der die ganze Welt krankt. Die Sünde meines bösen Herzens. Und dazu ist Jesus gekommen, der Heiland, der Retter, dass er heute bei uns Neues schafft. Er will in unserem Leben Herr sein. Dann heißt, ich will meine Ehre keinem anderen geben. Amen. Wir wollen jetzt vom Lied 412 die Verse 5, 7 und 8 singen. Und dann wollen wir die Renate Kübler verabschieden. Die Renate Kübler geht für ein paar Monate nach Israel. Sie wird es nachher selber sagen oder zu den Palästinensern. Und dann wird Gerhard Bräuning noch ein paar Worte sagen über unseren Kurzzeiterdienst, den wir begonnen haben, und dann mit uns beten. 412, die Verse 5, 7 und 8.
Ja, ich heiße Renate Kübler und werde am 15. Januar für 5 Monate nach Israel gehen. Und zwar mit Co-Workers, das ist das Kurzzeiteinsatzprogramm von Hilfe für Brüder. Und ich werde als Hausmutter nach Bethlehem gehen, in das House of Hope. Das ist ein Heim für blinde und behinderte Kinder und steht unter christlicher arabischer Leitung. Und ich möchte den Einsatz machen, um einen Lebensabschnitt ganz in den Dienst für Jesus zu stellen und neue Erfahrungen mit Gott zu sammeln. Und nach all den Problemen, die zuerst zu lösen waren, bis der Weg nach Israel geebnet war, da weiß ich ganz sicher, dass das Gottes Weg ist, den er mit mir vorhat. Und ich habe erfahren, dass Gott stärker ist als alle Hindernisse. Ja, ich freue mich auf das Neue, das auf mich zukommt und möchte fröhlich gehen. Aber ich weiß auch, dass es eine große Herausforderung wird. Ja, und ich bin dankbar für jeden, der mich im Gebet begleitet.
Ja, wir freuen uns sehr, dass die Renate Kübler diesen Dienst tut. Wir haben dieses Programm ja jetzt vor einem Jahr etwa gegründet, dass junge Menschen die Möglichkeit haben, hinauszugehen in die Mission. Wir wollen die Mission unterstützen und wollen den Missionsgedanken in die Gemeinden in ganz breiter Form, vor allem auch in die jungen Gemeinden hineintragen. Und da sind wir so dankbar, dass jetzt junge Leute bereit sind, dass der Herr Leute bereit macht, dass sie rausgehen und diesen Dienst in der Mission tun. Und da freuen wir uns auch besonders über unsere Renate Kübler. Ich möchte Ihnen ein Wort des Herrn mit auf den Weg geben. Und zwar aus Psalm 118, Vers 6. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Jetzt wollen wir für Sie beten. Lieber Herr Jesus, wir preisen dich und beten dich an als den Herrn aller Herren, den König aller Könige. Und wir danken dir jetzt, dass du Renate Kübler bereit gemacht hast, in deinen Dienst zu gehen und Zeit für dich einzusetzen. Lieber Herr, wir wollen dich jetzt bitten, dass du mit ihr gehst, dass du sie in diesem House of Hope richtig einführst, dass du die Situation richtig vorbereitet, wo sie hingehen kann und dass du sie dort zum Segen setzt, dass sie Frucht bringt an den jungen Menschen, an den Kindern und dass sie auch selber gesegnet wird. Ich wollte dich auch herzlich bitten, lieber Herr, dass du sie an Leib und Seele bewahrst, vor Bösem, vor Unfall und in Gefahr. Und sei du mit ihr an jedem Tag, gib du ihr viel Kraft und Freudigkeit, diesen Dienst zu tun. Und lass sie ganz getrost an deiner Hand gehen. Herr, so bitten wir dich jetzt, lege du deine Friedenshand auf sie und segne sie für ihren Dienst. Gib Frucht aus diesem Dienst und setze sie zum Segen. Habe Dank dafür. Amen.
Und wir bitten dich, dass du jetzt auch die Türen öffnest, die heute wieder ganz verschlossen sind nach Bethlehem, dass sie auch bis zum 15. wieder aufgehen. Und so dürfen wir alle schwierigen Lebensumstände mit dir lösen, weil du in den großen und kleinen Dingen des Lebens alle Macht hast vom Vater übertragen. Und wir danken dir, dass du auch in unserem Leben die Ordnung schaffen kannst und willst, die so dringend dort nötig ist. Wir wollen jetzt alles vor dir ausbreiten. Unsere Berufsarbeit, unsere Gedankenwelt, in der sich oft so viel Böses verbirgt, unsere zerbrochenen Beziehungen, all das, was in unserem Leben falsch ist. Aber wir dürfen dich auch bitten, dass du weltweit dieses Werk der Erneuerung tust und heute deine Gemeinde sammelst, aus allen Nationen und Völkern und Sprachen. Und wir bitten dich jetzt, dass du bei allen bist, die auch über diese Kassetten mit uns verbunden sind in aller Welt, die dich suchen und die dir dienen, an schwierigen Plätzen, in schwieriger Umgebung, dass sie nur auf dich blicken und alles nur in dir suchen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Es ist ja nicht üblich, in der Ludwig-Hofacker Kirche Jubiläen zu feiern. Aber an dem gegenwärtigen, da können wir nicht vorübergehen. Es ist jetzt, vorhin wurde es schon gesagt, 25 Jahre her, dass Pfarrer Schäfbuch mit seiner Frau hier aufzog. Ich erinnere mich daran, dass auch noch drei kleine Mädchen da waren damals, aber die sind inzwischen abhanden gekommen. Aber sie sind noch da und sie versehen treu ihren Dienst. Und zwar einen Dienst für unseren Herrn Jesus Christus. Pfarrer Schäfbuch wird nicht müde, ihn zu verkündigen, zu ihm zu führen, dass Menschen zu ihm glauben, zum Glauben kommen. Der Kirchengemeinderat, als Zeichen einer äußerer Dankbarkeit, möchte also eine kleine Gabe übergeben. Das geschieht hiermit. Und ich habe hier noch einen Blumenstrauch, den hatte ich eigentlich für Frau Schäfbuch vorgesehen. Sie ist aber nicht da. Denn wir wissen, was wäre Pfarrer Schäfbuch, ja, aber ich gebe es dir, was wäre Pfarrer Schäfbuch ohne Sie?
Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank.
Es gibt nirgendwo eine solche Gemeinde, die das überhaupt aushält. Und dann noch so viele Jahre. Es war damals beim Mittagessen, bei der Einführung, so schön wie der damalige Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Ministraldirigent Dr. Bob, sagte, man müsse aufpassen bei mir, dass ich nicht mit dem nächsten Missionsschiff über irgendein Weltmeer davonbrause. Und das hätte man also damals nicht gedacht, aber so führt der Herr eben ganz verschieden. Und ich will Ihnen ganz herzlich danken für die Liebe und all das, was wir hier bei Ihnen empfangen. Die Gemeinschaft von Christen ist ein ganz, ganz wunderbarer Reichtum, weil man da die Gegenwart Jesu in seinem Leib erfahren kann. Das Miteinander, das Begegnen, das Mittragen. So haben Sie vorhin gehört, dass wir ja diesen Dienst auch begonnen haben. Wir sind immer wieder dran, was Neues zu entdecken zu den beiden Diensten Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte international. Diesen Kurzzeiterdienst, wie viele sind bis jetzt schon draußen gewesen? In aller Stille? Neun Leute. Und wir wollten es auch gar nicht an die große Glocke hängen, weil das ja viele wollen. Die finanzieren alle diesen Einsatz selber. Aber weil wir das gar nicht wollen, dass da andere Gaben dafür gebraucht werden, das kann ja trotzdem mal sein, dass da unvorhergesehene Ausgaben sind oder einer das nicht ganz finanzieren kann, wir geben heute das Opfer für diesen Kurzzeiterdienst. Das sind also Leute, die als in einem Beruf stehen und sagen, ich möchte mal für ein paar Monate einen Dienst tun. Die Renate Kübler ist als, wie heißt man, Verwaltungsbeamter im Landkreis Ludwigsburg, oder? Und das ist schön. Und wenn einer Interesse hat, kann er anschließend mit Gerhard Bräuning noch drüber reden. Gerhard Bräuning macht dieses natürlich ehrenamtlich als Vorruheständler und sitzt in der Schickstraße 2 und ist dort erreichbar. Und heute also bestimmen wir die Gaben für diesen Dienst. Dann darf ich noch sagen, dass in der kommenden Woche alle Abendveranstaltungen zugunsten der Allianzgebetswoche ausfallen. Da liegen hinten Programme von der Allianzgebetswoche, aber die eigenen Gemeindeveranstaltungen, Jugendbibelkreis und Bibeltraining und so weiter, fällt alles aus zugunsten der Allianzgebetswoche. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.